Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilkner und hier dreht sich alles um das Thema souveräne Führung. In der heutigen Folge wirst du erfahren, wie du deine Wahrnehmung für die unterschiedlichen Bedürfnisse im Team stärken kannst. Und wir sprechen auch darüber, wie du Fettnäpfchen im Rahmen der internationalen Teamführung vermeiden kannst und wie du eine lockere Haltung als Führungskraft im Alltag zeigen kannst und doch immer noch als Respektperson wahrgenommen wirst. Bevor es gleich heißt, Vorhang auf für meinen wundervollen Podcast-Gast Patrick Reis, noch kurz für dich zur Einordnung. Das Interview wurde bereits am 4. November 2022 aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war Patrick bei der Deutschen Bahn angestellt als Vice President Global Spend Governance, so hieß seine Position. Und die Zeit vergeht ins Lande. Patrick hat sich gedacht, ich mache was Neues und ist seit März 2023 bei der Deutschen Bahn als Senior Vice President Procurement Strategy and IT T-Systems tätig. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Egal ob ein nationales oder ein internationales Team, es gibt Konflikte. Was merkst du, gerade weil ihr international arbeitet, was sind da so besondere Feinheiten?
Ja, gute Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ganze Thema Vertrauen unheimlich wichtig ist, vor allem in so internationalen Teams. Ich gebe dir recht, es gibt immer Konflikte, aber ich glaube ganz besonders, wenn man so international arbeitet wie wir, also wir haben in einem Team von 35 Leuten, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, ich sag mal, zwischen 10 und 15 verschiedene Nationalitäten, dann führt es natürlich dazu, dass auch, ja, ich sag mal, andere Wertevorstellungen, andere Normen, andere Religionen vorhanden sind, ja, und ich glaube, ganz wichtig, dass man so trotzdem seine gemeinsame Wertebasis schafft, und das schafft man aus meiner Sicht nur durch Vertrauen, ja, und das bedeutet für mich auch in so virtuellen Zeiten, sich auch persönlich zu treffen, ja, aus meiner Sicht ganz wichtig.
Ja, sehr wertvoll, was du sagst. Natürlich Vertrauen, ganz wichtiges Thema, bedeutet dann auch Zeit. Du hast sich zu nehmen für die Mitarbeitenden. Du hast auch gerade schon gesagt, ja, sich persönlich zu treffen, bedeutet das, du reist jetzt immer quer durch die Welt oder lässt da alle einfliegen? Wie funktioniert das in deinem Falle?
Ja, also ich sag mal, wir versuchen das schon natürlich irgendwie auch ein bisschen kostenoptimiert zu machen, das ist klar. Das heißt, wir versuchen schon auch im virtuellen Setup einige Dinge miteinander zu machen. Wir haben so unseren Freitags-Kaffeeklatsch zum Beispiel, den wir machen, wo wir so Lifehacks teilen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, da kriegt jeder, der dran ist, darf dann den nächsten Kollegen oder Kollegin nominieren, einfach mal ein Thema vorzustellen, das ihn oder sie so umtreibt oder bewegt. Ja. Also das können dann mal irgendwie Tipps und Tricks rund um Excel sein. Das kann aber auch sein, wie kriege ich eine bestmögliche Routerqualität zu Hause hin und alles Mögliche irgendwie. Und ganz locker und entspannt, um so die Leute ein bisschen zusammenzubringen. Und dann versuchen wir aber schon auch so ein-, zweimal im Jahr uns wirklich auch in der großen Gruppe zu treffen. Also klar treffen sich auch die kleinen oder die Subteams sozusagen untereinander, miteinander immer wieder im Büro. Aber wir versuchen mindestens einmal im Jahr, bestenfalls eigentlich zweimal im Jahr, uns auch mit dem großen Team komplett zu treffen und dann auch wirklich drei Tage miteinander zu machen, wo wir über Themen sprechen, intensiv, aber auch Netzwerken, uns austauschen, Zeit füreinander haben, was Schönes miteinander machen, ja.
Ja, wer dir auf LinkedIn folgt, ansonsten, falls das noch nicht der Fall ist, gerne Patrick auf LinkedIn folgen. Der Link dahin ist eben auch hier in den Shownotes verknüpft. Da ist zu sehen, du hast gepostet, nämlich genau von diesem besagten Team-Event. Was war für dich so ein besonderer Moment, als du mit deinem Team nach langer Zeit halt durch die Pandemie jetzt auch wieder persönlich, physisch zusammen an einem Ort wart?
Ja, stimmt. Ja, ich habe dann tatsächlich einen Post gemacht. Also wer mir folgt, der weiß, ich poste jetzt nicht jeden Tag, ja, sondern wirklich dann nur die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und ich habe in dem Post geschrieben, es waren die zwei schönsten Schenker-Tage meines Schenker-Lebens. Und das ist auch nach wie vor so, auch mit ein bisschen Abstand so. Besonders beeindruckt hat mich eigentlich, also es hat mich vieles beeindruckt in den drei Tagen, aber vielleicht eine Sache, die mich besonders beeindruckt hat, war, dass wir für die Kollegen, die von besonders weit weg kamen, angeboten hatten, am Vortag Abendessen zu gehen. Wir hatten ein Restaurant reserviert vorrangig eben für die Kollegen, die von weit weg kamen, aber wir haben natürlich gesagt, es kann jeder kommen, der kommen mag. Und dann, also ich habe mir auch eingeplant zu kommen, ich war aber ein bisschen später dran, weil man Fliegerverspätung hatte. Und dann kam ich so gegen 21 Uhr ins Restaurant und von den 35 Kollegen waren dann tatsächlich 30 da. Und waren total intensiv in Gesprächen, waren total durchgemixt, ja, was die verschiedenen Teams angeht, was die Herkunft angeht, Mann, Frau, Jung, Alt. Und ich stand dann da und habe auf den Tisch geschaut und die Leute gesehen. Und mein erster Gedanke war, dass wir als Team wirklich viel stärker sind als die Summe der Einzelteile. Und das klingt so ein bisschen nach so einer Management-Floskel, aber es ist genau so. Und ich glaube, es muss nicht so sein, aber wir haben das geschafft im Team, dass es so ist. Und das war echt ein Moment, wo man richtig den Spirit fühlen konnte. Und das war ein toller Moment für mich.
Ja, schön. Danke sehr fürs Teilen. Jetzt ist vielleicht vor Ort es noch mal ein bisschen einfacher, so ein Feingefühl zu entwickeln für die einzelnen Bedürfnisse. Oder du kannst vielleicht auch an der Mimik sehen, dass irgendjemand jetzt nicht so ganz einverstanden ist mit dem, was gesagt wird. Und dennoch ist ja bei dir auch die Herausforderung, dass der ganz, ganz viel virtuell arbeitet. Hast du da einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, wie kann dann noch eine Führungskraft noch ein bisschen mehr so ein Feingefühl entwickeln für den einzelnen Mitarbeitenden, zumal ja unter dem Aspekt der Internationalität auch nicht alles zu 100% identisch ist, was in der einen Kultur gilt, gilt halt in der anderen nicht, ne?
Absolut, ja. Also ich sage mal, das ist durchaus anspruchsvoll, dass man eben die Leute nicht in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, wenn vielleicht das die Hälfte des Teams gar nicht betrifft. Ja, vielleicht mal als ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. Das macht es wirklich anspruchsvoll als Führungskraft. Ich glaube, so ein paar Dinge helfen trotzdem, ja, das gut meistern zu können. Ja, aus meiner Sicht gehört dazu, zuzuhören und Fragen zu stellen. Die Leute wirklich kennenlernen, nicht nur was sie arbeiten, sondern auch den Mensch kennenlernen, was sie bewegt und was sie beschäftigt. Ich schreibe mir tatsächlich auch Dinge dann auf, ja, die ich auch wieder aufgreifen kann. Also ich habe mit allen Mitarbeitern einmal im Quartal zumindest so ein, wir nennen das Stay Connected Call, wo auch nicht über das Business reden, sondern wo ich dann wirklich einfach mal virtuell Kaffee trinke mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist schön, ja. Und ich glaube, das schafft auch Vertrauen, wenn man dort viel zuhört, viel fragt. Und was aus meiner Sicht auch sehr hilfreich ist, ist möglichst transparent zu sein. Das heißt, ich versuche schon in den Team-Meetings, die wir alle 2 Wochen haben, auch alle an allem teilhaben zu lassen, was so hinter den Kulissen passiert, dass jeder auch das Gefühl hat, er oder sie kann sich auf mich verlassen und da gibt es keine politischen Spiele, die es eben manchmal auch in so großen Konzernen gibt. Ich glaube, das schafft auch Vertrauen und das macht es auch dann ein bisschen einfacher, auch vielleicht in das ein oder andere interkulturelle Fettnäpfchen weniger zu treten.
Ja, das ist ein super Stichwort. Lass uns doch auf diese Fettnäpfchen noch mal einmal kurz ein bisschen eingehen. Kommt dir da eine besondere Situation in den Sinn, die du vielleicht mit einem Kollegen, einer Kollegin mal hattest, wo irgendwie was total falsch verstanden wurde, weil ihr ja natürlich auch viel schriftlich kommuniziert? Ist da direkt so eine Situation in deinem Kopf, die du teilen darfst und magst?
Ja, also ich sage mal, ganz, ganz viele Kleinigkeiten sind das dann eigentlich. Also wir hatten jetzt wenige große Fauxpas oder so, ja, aber viele, viele kleine Dinge, die man zum Alltag mitbekommt. Ja. Zum Beispiel hat sich mal ein Kollege darüber beschwert, dass eine andere Kollegin ihn ganz komisch anschreibt in E-Mails, ja, nämlich immer nur mit Vorname und Komma. Eigentlich eine totale Kleinigkeit, ja, für ihn war das aber so, dass er gesagt hat, okay, ich fühle mich da irgendwie überhaupt nicht wertgeschätzt und wer schreibt schon so, ja. Aber das war dann einfach auch so ein klassisches kulturelles Thema. Sie kommt aus USA, ja, da ist irgendwie gang und gäbe. Und ja, das war dann natürlich auch schnell aufgeklärt, ja, aber an so Beispielen gibt es ganz viele, ja, und ich glaube, die Balance besteht so ein bisschen, oder ich glaube, ein Schlüssel ist, dass man miteinander redet, dass man auch darüber redet, und dann lässt sich auch vieles ganz, ganz einfach auflösen, ja. Und die Balance ist vielleicht auch so ein bisschen auf der einen Seite das Wissen um diese ganzen Normen und Spezifika aus anderen Kulturen und Ländern, aber gleichzeitig die Lockerheit auch nicht zu verlieren, ja. Also es muss trotzdem irgendwie drin sein, mal einen Witz zu machen, der vielleicht auch nicht politisch 100% korrekt ist, ja. Und ich glaube auch, ja, das ist auch wichtig. Es funktioniert nur in einem Team, in dem dann auch Vertrauen da ist. Aber ich glaube, das haben wir als Team auch so geschaffen, ja, sodass wir auch trotz aller Spezifika so eine besondere Lockerheit auch im Team haben.
Wie schaffst du es bei dem Stichwort Lockerheit dann auch die Balance hinzubekommen, dass die Menschen auf der einen Seite wissen, sie können dir vertrauen, du hast eine Open-Door-Policy und gleichzeitig ist ja auch deine Erwartungshaltung, dass selber Entscheidungen getroffen werden, dass ja sich die Mitarbeitenden auch untereinander durchsetzen können in ihren Themen, die halt wichtig sind, natürlich immer ja auf einer respektvollen Art und Weise. Aber fällt dir auf, dass zum einen in den unterschiedlichen Kulturen so das Thema Entscheidungen treffen und sich durchsetzen unterschiedlich behaftet ist? Und wie gehst du dann damit um in deiner Rolle als Führungskraft?
Ja, ich würde sagen, bei uns im Team fällt das gar nicht so sehr auf. Dadurch, dass wir eine globale Funktion haben, das heißt, mein Team und ich, wir sind verantwortlich für die Strategie und die Governance des Einkaufs international. Das heißt, wir haben per Rolle sozusagen eine sehr steuernde Funktion. Heißt natürlich trotzdem, dass wir gut zuhören müssen, dass wir uns viel vernetzen müssen mit den Ländern, um zu verstehen, was die wirklich brauchen, um zu verstehen, welches Regelwerk, welcher Prozess tatsächlich auch funktioniert. Wir stellen es aber fest, eben in der Interaktion mit den Ländern, dass da tatsächlich große, große Unterschiede da sind, was so das Thema Entscheidungsfähigkeit oder auch Entscheidungsbereitschaft angeht. Und das ist wirklich total interessant. Ja, ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan davon, zu stark zu verallgemeinern, aber ein ganz, ganz interessantes Beispiel ist, dass wir aktuell SAP Ariba ausrollen, in über 60 Länder in einem Dreijahresprogramm. Und bei den 60 Ländern ist dann wirklich jeder Kontinent dabei und ganz, ganz unterschiedliche Länder. Und das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, ja, wie unterschiedlich so ein Rollout zum Beispiel in Frankreich ist, ja, oder auch generell in Westeuropa, ja, wo auch viel, viel kritisch hinterfragt wird, ganz viel in Frage gestellt wird, wo auch nochmal versucht wird, viel Einfluss darauf zu nehmen, auf die Standards, die wir ausrollen wollen. Wohingegen zum Beispiel in USA eine ganz andere Bereitschaft auch da ist, ja, die Dinge anzunehmen, umzusetzen, auch ja, ich sag mal, auch so diese Leidenschaft, auch der Anspruch, der Beste sein zu wollen bei so einem Rollout, ja, das ist total interessant zu sehen und unsere Aufgabe ist eben da, mit allem umgehen zu können, ja.
Ja, auch das wieder ein spannender Einblick. Dankeschön, dass du da uns so ein bisschen mit in deinen Alltag reinnimmst. Es sind ja immer mal wieder bestimmte Herausforderungen, die auf dich wahrscheinlich auch als Führungskraft eben so einprasseln. Was würdest du sagen, war für dich eine der größten Herausforderungen?
Also mit Sicherheit das Team aufzubauen in so einem virtuellen Setup, das wir jetzt geschaffen haben aufgrund der Pandemie. Also mein Team oder als ich zu Schenker kam vor 3,5 Jahren, gab es mein Team so in dieser Form noch nicht. Das war ein relativ kleines Team und einer meiner Aufträge war eben auch eine Strategie- und Governance-Funktion aufzubauen. Und kurz nachdem ich gestartet habe bei DB Schenker, ging es los mit Corona. Viel Unsicherheit natürlich am Anfang, mit der wir dann, glaube ich, schnell alle gelernt haben, umzugehen. Trotzdem sind wir ganz lange im komplett virtuellen Setup geblieben und wir haben in dieser Zeit wahrscheinlich 25 Mitarbeiter eingestellt bei uns im Team. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ja. Also ich glaube, gar nicht unbedingt das Recruiting an sich, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da gab es auch wenig bis keine Überraschung, wenn man dann die Menschen im echten Leben getroffen hat. Aber vielmehr eigentlich die Herausforderung, die die Menschen mitzunehmen, ja. Und ich glaube, das ist etwas, das vielen Unternehmen aktuell schwerfällt, die Menschen im virtuellen Setup mit auf die Reise zu nehmen, ja. Auch, ich sag mal, hinsichtlich Branding zum Beispiel, ja. Ich erzähle immer ganz gern von dem wunderbaren Onboarding, das ich mal erleben durfte, als ich bei der Porsche Consulting vor einigen Jahren angefangen habe zu arbeiten. Das waren wirklich 3 Wochen On-Site, Onboarding, super intensiv, ja. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, also nach den 3 Wochen Porsche Consulting, Onboarding, da warst du dann Porscheaner und du bleibst es dann auch irgendwie dein ganzes Leben. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die alle Unternehmen betrifft. Und ich glaube auch, wenn man sich als Teil des Ganzen fühlt, wenn man sich auch mit dem Brand identifiziert, dass auch die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit auch nochmal eine andere ist. Und das ist eine große Herausforderung, diese Identifikation mit dem Unternehmen zu schaffen in so einem virtuellen Umfeld. Und das würde ich sagen, das trifft auch auf uns zu, dass das eine große Schwierigkeit ist oder war und immer noch ist, ja. Und ja, das ist vielleicht so die größte Challenge aus meiner Sicht.
Cool, danke schön. Wie gehst du denn für dich persönlich damit um? Also das eine ist ja so, ja, strategisch, Strukturen, den Rahmen zu kreieren. Doch das Ganze macht ja auch was mit dir als Person. Du hast ja auch nochmal einen hohen Anspruch an dich. Wie kannst du denn da gut abschalten oder setzt du dich da lieber unter Druck und arbeitest nur noch 24/7?
Ja, ich glaube, man muss sich auf jeden Fall gut organisieren selbst. Also ich habe jetzt das Privileg, dass ich zu Hause tatsächlich ein eigenes Büro habe, das ich dann abends auch zumache. Es passiert trotzdem ab und zu, ja, dass ich da dann nochmal reingehe. Gestern Abend sind wir irgendwie vom Abendessen zurückgekommen und ich wollte nochmal kurz nach den E-Mails schauen und bin dann irgendwie doch nochmal 1,5 Stunden sitzen geblieben. Das passiert schon mal, aber grundsätzlich fällt es mir eigentlich nicht so schwierig, abzuschalten. Im Gegenteil, ich persönlich, also ich glaube einerseits ganz fest daran, dass es extrem wichtig ist, sich persönlich zu treffen von Zeit zu Zeit. Ich glaube, das verändert viel. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass 80% der Arbeit auch gut im virtuellen Setup gemacht werden kann. Und dass dem Arbeiten im Office auch in nichts nachsteht und auch viele Vorteile mit sich bringt, was ich so bei unseren Mitarbeitern beobachte, aber auch bei mir selbst. Ja, also ich sag mal, mal in der Mittagspause kurz joggen gehen oder mal auf die Terrasse 5 Minuten frische Luft schnappen, sind irgendwie Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ja, oder zwischendurch mal was einkaufen gehen oder auch, ich sag mal, wenn man abends Feierabend macht, dann ist man eben auch sofort im Feierabend. Ja, ich mache dann die Bürotüre zu und dann geht's aufs Fahrrad und in die Berge und das ist schon auch eine Flexibilität, die ich genieße. Deshalb würde ich sagen, für mich persönlich schafft es eher Vorteile als Nachteile oder Restriktionen.
Cool, danke schön. Was würdest du sagen zum Stichwort Motivation? Es gibt so viele Motivationsbücher, ganz viele tolle Quotes, die überall rumgeistern. Was ist so deine eigene Erfahrung in Bezug auf dein internationales Team? Wie motivierst du deine Mitarbeiter?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste beim Thema Motivation ist, dass Menschen eine anspruchsvolle Aufgabe haben, mit der sie etwas zum großen Ganzen beitragen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie das schöne Kaffee trinken oder die tolle Weihnachtsparty, oder die Gehaltserhöhung ist, die Menschen so sehr motiviert. Das gehört alles dazu, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen eben eine Aufgabe haben, an der sie selbst wachsen können und mit der sie zu etwas beitragen. Und das ist auch die Rolle, die ich auch als Führungskraft annehme, den Menschen die Chance zu geben, genau das zu tun. Ja, das heißt auch Menschen an die Stelle zu setzen, an der sie glänzen können, wo sie ihre Stärken einbringen können, ihnen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, zu präsentieren. Und das ist schon eine sehr individuelle Sache auch, ja, weil ich sag mal, nicht jeder mag das Rampenlicht, ja. Manche muss man auch mal dahin rausschubsen. Anderen tut es aber auch gut, ja, vielleicht in einem bisschen ruhigeren Umfeld zu arbeiten. Aber grundsätzlich glaube ich, Menschen brauchen eine wertstiftende Aufgabe um sie und das motiviert die Leute, ja.
Cool, danke schön. Da wir uns jetzt leider schon dem Ende des Interviews nähern, gib uns doch gerne noch einen Tipp. Du hast vorhin auch schon viel davon gesprochen, wie wichtig es ist, sich gut zu organisieren. Hast du noch darüber hinaus einen spannenden Produktivitätshack, der im Arbeitsalltag Zeit spart?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal, ich für mich selbst, ich mache mir schon so in meinen Kalender meine Focus Time auch rein, ja, wo auch jeder weiß, Focus Time gilt es dann zu behandeln wie einen Termin, ja. Das heißt, das sind dann wirklich Zeitblocker für mich, in denen ich auch dann kreativ arbeiten kann. Das halte ich für ganz wichtig. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Telefonat mit jemandem, der mir erzählt hat oder der mir angeboten hat, wenn ich eine Frage hätte, könnte ich mich bei ihm melden. Und wenn es dringend sei, dann sollte ich ihn doch anrufen, weil er seine E-Mails nur einmal am Tag liest. Das fand ich persönlich einen ganz interessanten Impuls, ja. Also ich bin da schon eher, ich würde jetzt nicht sagen, ich lese den ganzen Tag meine E-Mails, aber schon vielfach am Tag auf jeden Fall. Aber war nochmal ein interessanter Impuls, den ich mal weitergeben kann, ja. Ich weiß nicht, ob einmal am Tag reicht, aber vielleicht reicht es fünfmal, ja.
Cool, danke schön. Und für all diejenigen, wir haben es vorhin schon gesagt, die gerne mit dir in Kontakt treten wollen, LinkedIn ist verknüpft. Ist dir darüber hinaus noch wichtig zu sagen, dass du dich wahnsinnig über noch mehr E-Mails in deinem Posteingang freust? Sollen wir noch deine Mailadresse hinterlegen oder passt LinkedIn super?
LinkedIn passt wunderbar. Antworte ich auch gerne, wenn jemand schreibt.
Da kann ich übrigens aus eigener Erfahrung bestätigen, sonst säßen wir jetzt auch gar nicht jetzt hier im Interview. Und stell dir mal vor, du könntest jetzt einen absoluten Wunsch ja nach draußen an die Welt richten rund um das Thema Führung oder das, was dir halt auch in diesem Bereich sehr am Herzen liegt. Wenn du da irgendwie so eine Inspiration, Mutmacher oder irgendwas teilen magst, ist jetzt die Möglichkeit. Was ist so dein Appell?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade auch in den virtuellen Zeiten, ist, Menschen etwas zuzutrauen und ihnen Verantwortung zu geben. Und das heißt natürlich, für eine Führungskraft auch loszulassen. Ja, und loslassen bedeutet nicht gleichzeitig komplett die Kontrolle abzugeben. Ja, das heißt, manche Menschen brauchen trotzdem noch auch Coaching, ein bisschen Ideen, mal einen Austausch. Loslassen heißt ja nicht mehr da zu sein oder nicht mehr zu helfen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, wirklich zu delegieren und Verantwortung zu übertragen und anderen was zuzutrauen. Auch in diesem virtuellen Setup, ja, wo man irgendwie nicht nebendran sitzt und mal schnell gemeinsam eine PowerPoint durchschaut oder so. Loslassen, Verantwortung geben.
Habe ich zu viel versprochen? Nein, da war doch jetzt echt wieder eine Menge drin. Also ich bin selber immer ganz begeistert, was meine Gäste hier in den Interviews raushauen. Und ich freue mich, dass du bis gerade noch mit dabei gewesen bist. Wenn du noch weiter in das Thema einsteigen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du magst da einfach auch noch ein bisschen sicherer werden rund um das Thema Teamführung, dann lege ich dir sehr ans Herz mein kostenfreies E-Book. Das ist echt sehr umfangreich, lohnt sich reinzuschauen, sind 6 fatale Fehler, die Führungskräfte, weibliche Führungskräfte in der Führung machen. Ich weiß aber, das haben sie auch schon einige Männer runtergeladen. Von daher schau sehr gerne rein, www.erfolgtriftherz.de/ebook. Und so oder so freuen wir uns natürlich auch über dein Feedback zur Folge, was du dir mitnehmen konntest. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und freue mich, dich dann schon in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Kurzer Spoiler an dieser Stelle. Nächste Woche erwartet dich ein Interview mit Daniel Marx, dem Co-Founder von urlaubsguru.de. Und er gibt uns ganz spannende Einblicke, wie es überhaupt für ihn war, so die erste Zeit als Führungskraft und warum er erst sehr viele Jahre später gecheckt hat, warum es wirklich so wichtig ist, seine Rolle zu leben und ja, was das Team damit zu tun hat, die ihm quasi eine Bratpfanne an den Kopf geknallt haben, damit das mal schnallt. Das erfährst du im Podcast mit ganz, ganz vielen interessanten Insights und wertvollen Tipps. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wie immer am Donnerstag.